Sie das Video sich dann noch mal angucken, sollten Sie darauf gefasst sein, dass da vielleicht nicht alles mit drauf ist. Von daher, ich gehe eh davon aus, dass Sie das, was wir an der Tafel machen, auch direkt mitschreiben, damit Sie wissen, dass Sie das auch haben. Okay, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben uns angeguckt, die Äquivalenz von den Anfragesprachen, die wir bisher betrachtet hatten. Da haben wir einmal die regelbasierten konjunktiven Anfragen, dann den konjunktiven Kalkül und die Tableau-Anfragen. Und wir haben das letzte Mal am Ende dieses Lemma hier gezeigt, wo wir gesagt haben, die Klassen der regelbasierten konjunktiven Anfragen, der Tableau-Anfragen und der Anfragen des konjunktiven Kalküls haben dieselbe Ausdrucksstärke. Und ich kann sogar einen Polynomialzeitalgorithmus angeben, der bei Eingabe von einer Anfrage in einer der drei Sprachen eine äquivalente Anfrage in jeweils den anderen beiden Sprachen uns ausgibt. Das hatten wir uns hier an Beispielen angeguckt und ich habe gesagt, das geht ganz genauso. Also das Prinzip, das wir an dem Beispiel gesehen haben, können Sie direkt in den Algorithmus umsetzen. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht mal probiert haben, den Algorithmus allgemein hinzuschreiben, aber ich hoffe jedenfalls, dass Sie an jedem einzelnen Beispiel das machen können und auch eine Idee davon haben, dass der Algorithmus nicht schwer ist, den wirklich hinzuschreiben. Okay, was wir uns heute angucken werden, zum einen werden wir noch zwei Varianten von diesen Anfragesprachen kennenlernen und danach werden wir uns die Auswertungskomplexität von der Anfragesprache angucken. Aber zuerst mal noch zu den zwei Varianten oder Erweiterungen. Was wir vielleicht gerne hätten, wäre, dass wir so Variablen auf Gleichheit testen können. Das macht es manchmal bequemer, Anfragen hinzuschreiben. Was wir auch vielleicht gerne hätten, dass wir Anfragen hintereinander ausführen können und einfach so eine Liste von hintereinander ausgeführten Anfragen nehmen können und sagen, das Ding ist jetzt auch eine Anfrage. Das macht es gerade, wenn man so programmiert, ganz nett, wenn man sagen kann, eine Liste von Anfragen ist selber wieder eine Anfrage. Und das gucken wir uns an. Also gucken wir uns zuerst mal zu diesem ersten Punkt, Test auf Gleichheit von Variablen an, für eine Beispielanfrage. Also die Anfrage hatten wir, glaube ich, schon öfter. Welche je zwei Schauspieler haben schon in Filmen mitgespielt, in denen der jeweils andere Regie geführt hat? Die erste Idee, die man vielleicht hat, wenn man die Anfrage hier als Regel hinschreibt, als regelbasierte Anfrage, würde ich sagen, okay, in meiner Antwortrelation kommt ein Tuppel Y1, Y2 dann rein, wenn ich in der Filmerelation sehe, es gibt einen Film X1, bei dem Y1 Regisseur ist und ein Schauspieler Z1 mitspielt. Und es gibt noch einen Film X2, bei dem Y2, das ist das Y2 hier vorne, Regisseur ist und ein Schauspieler Z2 mitspielt. Und es ist der Fall, dass eben diese Person Y1, also der Regisseur von dem ersten, gerade ein Schauspieler bei dem zweiten ist, also Y1 gleich Z2 und Y2 gleich Z1, also der zweite Regisseur ist Schauspieler bei dem ersten Film. Das ist vielleicht das, was man als allererste Idee hat, was man als Anfrage hinschreibt. Das, was wir letzte Woche gesehen hatten, wie wir die Anfrage hier formuliert hatten, war, dass wir das, was wir hier explizit hingeschrieben haben, Y1 gleich Z2, Y2 gleich Z1, haben wir direkt hier in die Atome reingeschrieben, dass ich hier das Z1 natürlich direkt durch Y2 ersetzen kann. Das haben wir hier gemacht und das Z2 kann ich direkt durch durch Y1 ersetzen. Das haben wir hier gemacht. Und das ist in der Tat auch bei allen solchen Anfragen, die Sie mit so Gleichsetzungen von Variablen noch hinschreiben können, so dass das Gleichsetzen von Variablen ist ganz nett, das benutzen zu dürfen, aber es bringt uns keine zusätzliche Ausdrucksstärke. Ich kann einfach die Ersetzungen von den Variablen explizit in den Atomen vornehmen und kriege eine Anfrage raus, die genau dieselbe Anfragefunktion ausdrückt. Also prinzipiell, diese Erweiterung macht es uns vielleicht leicht, einige Anfragen hinzuschreiben. Wir nennen das regelbasierte konjunktive Anfragen mit gleich. Also die Idee ist, im Rumpf von Regeln darf ich jetzt nicht nur Atome, sondern auch Atome der Form x gleich y oder x gleich c zulassen, wobei x und y Variablen sind und c ist eine Konstante, das heißt ein Element aus DOM. Und wenn ich die Definition hier nehme, kriege ich eben die regelbasierten konjunktiven Anfragen mit gleich oder ich kann analog auch einen konjunktiven Kalkül erweitern um so ein Gleichheitszeichen. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Das gucken wir uns hier an einem Beispiel an. Wenn ich die Regel hier hinschreibe, also die nenne ich mal Q, die ganze Regel, die sagt mir, in die Antwortrelation kommt ein Tupel xy rein, wenn x in R liegt und y gleich z ist. Dürfte ich erstmal hinschreiben, so wie ich es da oben definiert habe. Frage ist nur, was passiert, wenn ich die Anfrage auf irgendeiner Datenbank i auswerte. Gucken wir uns mal speziell die Datenbank i an, bei der die Relation r, um die es hier geht, nur aus einem Element besteht. Also r ist eine einstellige Relation und besteht eben nur aus dem Element a. Was kriege ich als Ergebnis, wenn ich die Anfrage hier auswerte? Also das Ergebnis von der Anfrage, ausgewertet in der speziellen Datenbank. Naja, in der ersten Komponente von einem Tupel in der Antwortrelation ist ein x, das hier in r drin liegt. Das heißt, in der ersten Komponente muss das Element a stehen, aber in der zweiten Komponente, das y hier, da steht hier nur die Bedingung y gleich z. Und was hatten wir gesagt? Implizit sind bei so Regeln hier die Variablen alle existenziell quantifiziert. Das heißt, die sagt uns, es gibt ein z, also es gibt eine Belegung für z, sodass rx gilt und y gleich z gilt. Das heißt, ich hätte hier Tupel drin, der Form a, d, wobei d irgendein Element aus DOM ist. Das heißt, die Antwortrelation wäre hier das kartesische Produkt aus dem a und ganz DOM. Aber da haben wir ein Problem. Wir haben gesagt, Relationen müssen endlich sein. Das war unsere Forderung. Und von einer anständigen Anfragesprache erwarte ich eben auch, dass die Ergebnisse Relationen sind. Das heißt, endliche Relationen in dem Universum, in dem wir uns hier bewegen. Das heißt, sowas macht irgendwie keinen Sinn, so eine Anfrage hinzuschreiben. Und das will ich explizit ausschließen. Also ich werde eine syntaktische Einschränkung angeben und die werde ich dann bereichsbeschränkte Anfragen nennen. Und dann sagen wir, regelbasierte konjunktive Anfragen mit gleich sind per Definition nur solche, die bereichsbeschränkt sind. Und bereichsbeschränkt heißt, es muss garantiert sein, dass die Antwortrelation endlich ist. Okay, und das ist jetzt die präzise Definition davon. Also wir lassen diese Regeln zu, bei denen im Rumpf eben neben relationalen Atomen auch solche Gleichheitsatome vorkommen dürfen. Und wir fordern aber, jede Variable x, die im Rumpf der Regel vorkommt, muss auch in einem Atom vorkommen, das im Rumpf der Regel steht, oder die Variable x, wenn die im Rumpf der Regel vorkommt, also wenn die nicht in so einem Atom irgendwo drin steht, dann muss die in einem Atom der Form x gleich c sein, wobei c ein Element aus DOM ist. Da wird die Variable x einfach mit einer festen Konstanten gleichgesetzt. Oder aber es muss eine Kette von Gleichheitsatomen der Form x gleich y1, y1 gleich y2 und so weiter bis yj gleich z geben und ein Atom der Form z gleich c für eine Konstante c aus DOM oder ein Atom der Form r von u, das im Rumpf der Regel kommt, wobei die Variable z in dem u vorkommt. Also das ist so definiert, wie man es irgendwie sich erhoffen würde, dass man einfach sagt, alle Variablen, die im Rumpf der Regel vorkommen, müssen irgendwo in einem Atom vorkommen oder müssen mit einer Konstante gleichgesetzt werden. Und das Gleichsetzen heißt, das können wir so transitiv durch so Ketten vornehmen. Und damit kriegen wir die Klasse der bereichsbeschränkten, regelbasierten, konjunktiven Anfragen mit Gleichheitszeichen. Und analog kann ich die Klasse CQ gleich aller bereichsbeschränkten Formeln des konjunktiven Kalküls mit Gleichheitszeichen auch definieren. Und eine Beobachtung, das ist das, was Sie in der Aufgabe auf dem Übungsblatt machen. Das ist die letzte Aufgabe von dem Blatt, das Sie letzte Woche gekriegt haben, ist, dass sie zeigen, jede CQ-Gleichformel ist entweder unerfüllbar oder äquivalent zu einer CQ-Formel. Das heißt, das Gleichheitszeichen bringt uns nichts an Ausdrucksstärke, außer dass es uns erlaubt, Anfragen zu definieren, die nicht erfüllbar sind. Was heißt nicht erfüllbar? Das heißt, es gibt keine Datenbank, auf der die Anfrage ein nicht leeres Ergebnis liefert. Oder ohne die ganzen Negationen heißt das, es für jede Datenbank liefert die Anfrage die leere Menge als Ergebnis. Und ein Beispiel für so eine Anfrage in CQ gleich, die nicht erfüllbar ist, kann man auch ganz leicht hinschreiben. Also dieses hier ist ein Beispiel. Wie war das bei den konjunktiven Kalkülanfragen? Hatten wir irgendwie die Semantik gesagt, da haben wir diese geschweiften Klammern außenrum, dann haben wir hier so ein Zusammenfassungstuppel, das uns sagt, im Ergebnis sind Tuppel dieser Form, und zwar solche, für die gilt, x ist in R drin und x gleich a und x gleich b. Das ist offensichtlicherweise, wenn a und b zwei Konstanten sind, die verschieden sind, ist das offensichtlicherweise eine Formel, die zwar bereichsbeschränkt ist, aber die nicht erfüllbar ist. Okay, also was wir gesehen haben, Test auf Gleichheit von Variablen können wir zulassen, wenn wir ein bisschen vorsichtig sind und kriegen aber keine wesentliche Vergrößerung der Ausdrucksstärke. Was wir als nächstes uns noch angucken, ist, wie kann ich Anfragen hintereinander ausführen und das als eine Anfragesprache dann definieren. Die Idee ist, naja, wir schreiben einfach mehrere Regeln untereinander. Dabei muss man ein bisschen aufpassen und präzise definieren wir das folgendermaßen. Ich habe irgendein Datenbankschema R und sage dann ein regelbasiertes konjunktives Programm über R, mit oder ohne gleich, ist mir hier egal, hat die Form, also ich habe einfach verschiedene Regeln untereinander stehen, S1 von U1 und ein Rumpf dazu, S2 von U2 und ein Rumpf dazu bis Sm von Um und ein Rumpf dazu. Die Anzahl der Zeilen m hier ist irgendeine Zahl größer gleich 1. Die Relationsnamen S1 bis Sm müssen alle verschieden sein und dürfen nicht zu unserem Relationsschema, zu unserem Datenbankschema gehören. Das heißt, das sind einfach neue Relationsnamen, in jeder Zeile ist ein neuer Name. Und was ich haben will, ist, dass hier die ite Zeile darf alle Relationen aus dem Datenbankschema benutzen und alle, die in Zeilen drüber definiert wurden. Das heißt, die ite Zeile hier ist eine regelbasierte konjunktive Anfrage, die hier im Rumpf Relationen aus unserem Datenbankschema R benutzt und Relationen der Form SJ für Indizes J kleiner als I. Das heißt, welche, die ich hier in Zeilen davor schon definiert habe. Und je nachdem, ob ich Gleichheitszeichen zulasse oder nicht, darf ich hier im Rumpf halt Gleichheitszeichen benutzen oder nicht. Und als Sprechweise, als Erweiterung zu dem, was wir letztes Mal schon definiert haben, Relationsnamen aus R, die im Programm vorkommen, heißen extensionale Prädikate oder EDB-Prädikate. Das sind also die, die in der Datenbank sind, die Namen von den Datenbanktabellen. Und die Relationsnamen, die ich hier in dem Programm in den einzelnen Zeilen definiere, S1 bis Sm, die heißen intentionale Prädikate, also die, die durch das Programm selber überhaupt erst in die Welt gesetzt wurden. Und das werde ich mit IDB-Prädikate bezeichnen. Okay, was ist die Idee? Wie kann ich so eine Anfrage auswerten? Naja, die Idee ist, wie ist das? S1 ist eine ganz normale, regelbasierte Anfrage. Im Rumpf hier dürfen nur Relationen stehen, die im Datenbankschema vorkommen. Das heißt, wenn ich das ganze Programm hier auswerte über einer Datenbank, werde ich erstmal die erste Zeile auswerten. Dann kriege ich eine Relation S1 raus. Na, jetzt weiß ich, in der zweiten Zeile im Rumpf stehen, naja, die Datenbankrelationen und vielleicht noch die Relation S1. Das heißt, dann kann ich die zweite Zeile auswerten, das S2 mehr erzeugen und so weiter. Das mache ich, bis ich mir hier die Relation Sm erzeugt habe. Das heißt, so ein Programm definiert mir m neue Relationen. Und das ist das, was wir hier auf der Folie auch zusammenfassen. Also ausgewertet über eine Datenbank I vom richtigen Schema, beschreibt eben dieses Programm, das wir gerade angegeben haben, eine Folge von Relationen. Das nennen wir P von S1 bis P von Sm, um die Relationen S1 bis Sm zu bezeichnen, die durch das Programm P gegeben sind. Und wie ist das? Naja, das P von Si, also die Relation Si, die in dem Programm P definiert ist, ist ausgewertet auf einer Datenbankinstanz I eben gerade das, was ich kriege, wenn ich die Anfrage, die ite Zeile entspricht, auswerte auf der Datenbank JI-1. Und JI-1 ist die Erweiterung der Originaldatenbank um die Relationen, die ich in den Schritten 1 bis I-1 schon definiert habe. Also das ist nur noch mal eine andere Schreibweise von dem, was wir eben gesagt haben. Wir werten einfach nacheinander die Zeilen aus. Okay, und was wir relativ leicht sehen können, das ist was, was Sie auf dem Übungsblatt, das Sie heute bekommen, auch als Aufgabe haben, für jedes regelbasierte Gramm P über ein Relationsschema R und jedes IDB-Prädikat S von P, was hieß nochmal IDB-Prädikat, das ist was, was im Kopf von Regeln in dem Programm steht, das heißt eine Relation, die durch das Programm definiert wird. Und also für jedes solche Programm und jedes IDB-Prädikat S davon gibt es eine regelbasierte konjunktive Anfrage Q über dem Relationsschema R, sodass Q ausgewertet auf der Datenbank dasselbe ist wie das P von S ausgewertet auf der Datenbank. Das heißt, ich kann das, was mein Programm in den ersten I-Zeilen macht, wenn S in der I-Zeile definiert wird, kann ich durch eine einzelne Regel machen. Das heißt, diese Regeln hintereinander ausführen ist praktisch, um uns Programme hinzuschreiben und Anfragen zu definieren. Aber was wir wissen sollten, ist, das ist nicht wirklich nötig. Ich kann das auch in einem Rutsch machen, in einer einzelnen Regel, das heißt einer einzelnen Zeile. Und das gucken wir uns hier mal an einem Beispiel an. Und wie gesagt, eine Übungsaufgabe auf dem neuen Blatt ist, dass Sie sich genau überlegen, wie das geht. Also wie kann ich da einen Algorithmus draus machen? Aber die Grundidee sehen wir hier an dem Beispiel. Also wir gucken uns an, ein Relationsschema, das besteht aus zwei Relationen, Q und R. Und wir haben hier ein regelbasiertes konjunktives Programm P. Das hat diese zwei Regeln. Also das sagt, die Relation S1 besteht aus allen Tupeln XZ, für die ich diesen Rumpf QXY und RYZW erfüllen kann. Und die Relation S2 besteht aus allen Trippeln XYZ, für die ich den Rumpf hier erfüllen kann. S1, XW, RW, YV, S1, VZ. Mir ist im Moment völlig egal, was diese Anfrage hier aussagt. Das soll einfach ein Beispiel sein, wie wir aus so einem Programm hier eine einzelne Zeile machen können. Und die Grundidee ist, also wenn ich jetzt eine einzelne Zeile machen will, die mir dasselbe erzeugt wie hier diese zweite Zeile. Was mache ich? Ich gucke mir die zweite Zeile an und versuche die abzubauen. Also was würde ich hier machen? S2 von XYZ. Ich schreibe das nochmal ab. So, was haben wir hier? S1 von XW, R von WYV und S1 von VZ. So, was ich weiß, das R hier ist okay. Das ist in meinem Datenbankschema drin. Damit muss ich nichts machen. So, das S1 hier ist Mist, dass das da steht. Das ist nicht im Datenbankschema. Das heißt, das will ich ersetzen. Naja, das Einzige, was ich habe hier, ist meine Regel, die mir sagt, wie ich das S1 definiere. Ich weiß, S1 XZ gilt, wenn QXY RYZW ist. Jetzt habe ich hier S1XW stehen. Jetzt müsste ich also das, was hier ein Z ist, ersetzen durch das, was hier W genannt ist. Und das da hinten ist das W drin. Und damit ich das irgendwie systematisch machen kann, sage ich einfach an der Stelle, Also was nehme ich mir? Ich nehme mir, ich will einfach die Zeile abschreiben können mit Q xy, nehme mir aber jetzt neue Variablen, die nenne ich x-y- und ryzw. Und da nehme ich auch einfach neue Variablen-Symbole, y-z-w-. So, und jetzt will ich noch sagen, was sein soll. Also x- und z-. Also das, was hier rauskommt, das x und das z, heißen jetzt x- und z-. Und das soll gerade das sein, was hier x und w heißt. Das heißt, x' ist x und z' ist w. So, das heißt, meine Regel sieht jetzt so aus, ich habe den Kopf hier gleich gelassen und das erste Atom habe ich hier aufgelöst, dadurch, dass ich die Regel für das S1 hingeschrieben habe, aber neue Variablensymbole mir genommen habe und dazu gesagt habe, welches Variablensymbol jetzt welchem entspricht in dem Atom, was ich da hatte. So, und das war, hatten wir eben schon gesagt, das kann ich da einfach stehen lassen. So, und was mache ich da unten? Damit mache ich das Gleiche. Das S1 will ich ersetzen. Und ich schreibe einfach die Regel da oben wieder ab für das S1, nämlich Q xy und nehme jetzt zwei frische Variablen-Symbole. Das ist jetzt x2-y2 und ryzw. Auch da nehme ich mir eben neue Variablen-Symbole. Und jetzt muss ich noch sagen, also was habe ich da? X und Z kommt hier in die Ergebnisrelation rein. Das heißt jetzt X2' und Z2'. Und was soll das sein? Naja, das, was hier in der ersten Komponente steht und da oben X heißt, heißt da V. Das heißt, da habe ich ein V. Und das, was in der zweiten Komponente steht und da Z heißt, heißt da oben auch Z. Das heißt, da hätten wir das. Und das müsste jetzt, wenn wir das vergleichen mit dem, was hier auf der Folie draufsteht, müsste das dasselbe sein, modulo irgendwie permutieren von den einzelnen Atomen, die da stehen. Dass ich die hier nur in einer anderen Reihenfolge hingeschrieben habe. Sondern was Sie sich überlegen sollten, ist, dass die Anfrage, die ich da rauskriege, wirklich äquivalent ist zu der, die da oben durch die Relation S2 definiert ist. Oder falls das nicht der Fall sein sollte, was man daran noch anders machen muss, damit es richtig ist. Und sich dann überlegen, wie kann ich das als einen Algorithmus aufschreiben. Und dann überlegen, wie viel Zeit braucht der Algorithmus bei Eingabe von einer Anfrage, also bei Eingabe von einem Programm der Länge k, wie viel Zeit braucht er, um die entsprechende regelbasierte Anfrage auszugeben. Und eben ein Teil von der Übungsaufgabe ist, dass Sie das an zwei Beispielen machen und der andere eben, dass Sie den Algorithmus dafür sich allgemein überlegen. Was vielleicht auch ganz nett ist, wenn Sie beim Analysieren der Zeitkomplexität von dem Algorithmus überlegen, wie groß kann denn, wenn mein Programm irgendwie bösartig ist, mein regelbasiertes Programm, was kann mir denn passieren, wie groß kann die kleinste, dazu äquivalente, regelbasierte Anfrage denn sein. Okay, aber was wir uns als nächstes angucken, ist jetzt ein ganz neuer Abschnitt. Bis jetzt haben wir uns irgendwie Anfragesprachen angeguckt und Syntax und Semantik definiert und gezeigt, dass die alle irgendwie ineinander überführt werden können. Was wir uns jetzt angucken, ist, wie schwer ist es denn, die Dinge auszuwerten? Und was heißt überhaupt Auswertungskomplexität? Also wir gucken uns hier an das Auswertungsproblem für den konjunktiven Kalkül, und zwar die kombinierte Komplexität davon. Die Begriffe hatten wir in der allerersten Woche uns schon überlegt. Also was haben wir da? Beim Auswertungsproblem kriege ich als Eingabe eine Anfrage Q des konjunktiven Kalküls und eine Datenbank I von einem zu Q passenden Schema R. Und die Aufgabe ist eben, die Anfrage auszuwerten. Das heißt, das Q von I zu berechnen. Das heißt, die Ausgaberelation. Und was natürlich toll wäre, wir wollen das möglichst effizient machen. Also toll wäre, wenn wir einen Algorithmus kriegen, der zur Lösung von dem Problem mit Polynomialzeit auskommt. Was heißt hier Polynomialzeit? Polynomiell in der Größe der Eingabe plus der Größe der Ausgabe. Und was ist die Größe der Eingabe? Naja, das ist die Größe der Anfrage plus die Größe der Datenbank. Und was heißt das genau? Also Größe der Eingabe werden wir hier im Sinne von kombinierter Komplexität meistens als k plus n betrachten. K ist die Länge der Anfrage und n ist die Größe der Datenbank. So, und was ist für mich hier in der Vorlesung die Länge der Anfrage? Da kann man ein bisschen streiten. Ist es die Anzahl der Bits, die ich brauche, um die Anfrage zu speichern? Oder ist es die Anzahl der Symbole, die ich brauche, um die Anfrage an die Tafel zu schreiben? Was ich hier sage, ist, ich betrachte die Anfrage als Wort über dem Alphabet DOM, vereinigt var, vereinigt r und dann halt noch irgendwie die ganzen Symbole, die ich brauche, um so eine Anfrage hinzuschreiben, also Existenzquant oder das Konjunktionszeichen, Klammer auf, Klammer zu, diese Spitzenklammern für die Tupel und die geschweiften Klammern und den Doppelpunkt. Vielleicht gucken wir uns das kurz an einem Beispiel an. Wenn ich die Anfrage ich die Anfrage hier hinschreibe. Wie lang ist die? Ich würde irgendwie sagen, das hier zählt als 1, das als 2, das als 3, das Komma ist 4, das Y ist 5, die Klammer ist 6, der Doppelpunkt ist 7, das R ist 8, die Klammer ist 9, X ist 10, Komma ist 11, Y ist 12, Klammer zu ist 13. Das und ist 14, das s hier ist 15, Klammer auf ist 16. Das Ding ist ein Element aus DOM. Das zählt bei uns, so wie wir hier die Konvention hatten, einfach nur als 1. Das heißt, da haben wir 17 und dann haben wir die Klammer zu und die Klammer zu mit 18 und 19. Und wie ich die Variablen hier nenne, ob das irgendwie x100 und y3 ist und ich hier halt dann nochmal x100 und y3 stehen habe, da habe ich auch gesagt, eine Variable zählt nur als 1, auch wenn die hier einen Riesenindex hat. Das ist eine Konvention, die, da können wir uns drüber streiten, wie realistisch die ist. Das, was sie in der Algorithmentheorie oder in den Datenstrukturen machen, da sagen sie auch meistens, mich interessiert nicht, wie viele Bits ich brauche, um eine Binärzahl zu repräsentieren. Das zählt irgendwie als eine Speichereinheit. Und da halten wir uns hier auch dran. Also wenn wir Komplexitätstheorie betreiben wollten, dann müssten wir hier ein bisschen aufpassen, wie wir die Länge der Anfrage genau definieren. Aber mit dem, was wir hier machen, ist das völlig ausreichend, dass wir sagen, wir betrachten die als Wort über so einem unendlichen Alphabet. Okay, und was ist die Größe der Datenbank? Da gehen wir ähnlich vor. Das war einfach sagen, die Größe der Datenbank bezeichnen wir mit n oder i mit so doppelten Betragsstrichen außenrum. Und das ist die, naja, ich betrachte mir für jede Relation der Datenbank die Größe und summiere die auf. Und was ist die Größe von einer Relation? Das ist die Stelligkeit mal die Anzahl der Tupel. Also ich gucke mir einfach, wie viele Zeilen habe ich in der Relation und wie viele Spalten, das heißt, wie viele Zellen habe ich in der Tabelle. Und die Anzahl der Zellen in der Tabelle nehmen wir hier als Maß für die Größe von einer Datenbankrelation. Auch da können wir uns komplexitätstheoretisch dann wieder drum streiten, ob man da noch so einen logarithmischen Faktor braucht, weil die Zellen vielleicht richtig groß werden können, aber für uns wir werden einfach immer nur zählen, Anzahl der Tupel im Ergebnis und das mit der Stelligkeit multiplizieren. Okay, was ich hier oben gesagt habe, schön wäre, wenn wir das Auswertungsproblem hier möglichst effizient lösen könnten. Wenn ich so ein Datenbanksystem baue, will ich das natürlich, da dass ich Anfragen effizient bearbeiten kann. Und was wir hier erstmal als Ziel gesetzt hatten, dass der Algorithmus soll gefälligst polynomiell sein in der Größe der Eingabe plus Größe der Ausgabe. Und ja, die erste Frage, die wir uns hier mal stellen sollten, ist, geht es überhaupt? Gibt es so einen Algorithmus? Und am liebsten würden wir jetzt anfangen, einen zu bauen, der das tut. Und naja, versuchen wir mal, den erstbesten Algorithmus zu bauen, der uns einfällt. Und da wird ziemlich genau das rauskommen, was in der Proposition steht. Also das Auswertungsproblem für den konjunktiven Kalkül können wir in Zeit O von k plus n hoch k lösen. K ist Größe der Datenbank, k ist Länge der Anfrage, n ist Größe der Datenbank.